Ja, wir sind jetzt in einem zweiten Teil von der Serie, Predigtserie über die Bergpredigt. Und ich möchte einfach gleich rein starten in das Wort Gottes, welches lebendig ist und welches gesandt ist von Gott heute zu dir in dein Wohnzimmer oder wo du gerade bist, um dich zu stärken, um dich auszurichten auf ihn. Wir lesen aus Matthäus Kapitel 5, die Verse 20 bis 24. Ich habe jetzt hier vor mir die Neue Genfer Übersetzung und lese einfach daraus vor. Du kannst deine eigene Übersetzung aufschlagen und einfach so mitverfolgen. Denn ich sage euch, sagt Jesus, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Lass uns beten. Jesus, das ist kein easy Text, der uns jetzt so in die Kissen fallen lässt und uns so schön streichelt. Danke, dass dein Wort gesandt ist, um uns nicht nur zu bestätigen und uns wohlfühlen zu lassen, sondern du möchtest, dass wir uns verändern. Dass wir uns verändern lassen durch deine Kraft und durch einen Blick vom Himmel hinein in unser Herz. Du bist jetzt hier, Jesus, und du sprichst. Amen. Hey, ja, was macht man, wenn man so einen Text studiert? Ich weiß nicht, wie du so deine Bibel liest oder vielleicht schaltest du gerade rein und denkst dir, Bibel habe ich noch nie gelesen. Ich sag dir, fang einfach mal an mit den Evangelien. Du wirst erstaunt sein, was Jesus alles so gesagt hat. Und ich habe mir gedacht, ich mach's mal ganz einfach mit uns heute, dass wir uns überlegen, ja, was kann ich denn für Fragen an den Text stellen? Da ist immer ganz am einfachsten und ja, ohne groß Konzept vorbereitet zu haben, die W-Fragen zu nehmen. Und wenn ich mir mal so diesen Text anschaue, habe ich dem Text eine Überschrift gegeben, die heißt die Prinzipien des Reiches Gottes. Ja, das Königreich Gottes. Jesus spricht hier in der Bergpredigt über sein Königreich. Er sagt, hey, es gibt viele Reiche. Es gibt auch das Reich der Pharisäer, derer, die sagen, so ist es. Jesus spricht sie die Scheinheiligen, das Reich der Scheinheiligen. Aber mein Reich, mein Königreich, es bricht hier mitten euch unter euch an. Und ihr sollt wissen, wie es ist. Es ist ganz anders als das, was die Schriftgelehrten euch sagen. Im Gegenteil, er sagt sogar, es ist so anders, dass wenn ihr eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann kommt ihr gar nicht in mein Reich hinein. Ja, hier steht Himmelreich, eigentlich steht da das Reich des Königs, das Königreich von Jesus, das jetzt schon anbricht, hier im Unsichtbaren unter uns. Es fängt an, ganz leise, sacht, und irgendwann kommt es mit großem Posaunenschall und jeder wird sehen. Wenn du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, ihm vertraust, dass er alles für dich getan hat am Kreuz und du nur Ja sagen musst, dann gehörst du dazu. Ich habe so den Eindruck, dass in dieser besonderen Zeit Vertrauen ein ganz wichtiges Stichwort ist. Wem vertrauen wir heutzutage? Wem vertrauen die Politiker? Welchen Virologen? Wem vertrauen wir? Welchem Nachrichtensender? Und welchen Personen vertrauen wir? Und das ist etwas, was uns auch hier begleitet. Vertraue ich dem Reich Gottes? Und wenn ich mal die Überschrift einfach ganz kurz fasse, das Königreich Jesu, dann können wir hier mal so die Fragen stellen, und zwar, um was geht es hier eigentlich? Die erste W-Frage, was? Ja, wenn wir mal reingucken Es geht hier um einen Konflikt zwischen Menschen, die eigentlich zueinander gehören. Ja, hier steht Bruder bei mir, Geschwister, also die haben einen gleichen Vater, Gott im Himmel. Und die werfen sich alles Mögliche an den Kopf und dann fängt der eine an zu beten und merkt, eigentlich sollte er sich versöhnen. Also es geht um Versöhnung. Das Happy End von einem guten, also von einem Konflikt. Und dann die Frage nach dem Wie. Wie geschieht Versöhnung? Und hier ist es ganz interessant, dass Jesus sagt, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Das müssen wir uns so vorstellen. Damals gab es noch den Tempel in Jerusalem und einmal im Jahr ist man dann nach Jerusalem gegangen, zum Tempel, hat da sein angespartes Geld eingesetzt, um ein Opfertier zu kaufen. Das wurde dann geschlachtet und das war die Gabe, das war das Opfer, das du gebracht hast, nach der Verheißung, die im Alten Testament auch steht, für die Israeliten, für die Juden, wenn sie dann ihre Sünden auf dieses Lamm gelegt haben, dann wurden die Sünden weggenommen. Blut ist geflossen, das Lamm wurde getötet und sie wussten, Gott hat meine Sünden jetzt nicht mehr gegen mich. Das war diese Gabe, die sie zum Altar gebracht haben. Und wenn man so überlegt, ist doch ein bisschen verrückt, wie Jesus dann sagt, scheinbar, ja, da liegt ja schon das geschlachtete Tier, der Priester wartet, dass du die Hände drauflegst und dann, da fällt dir doch ein, da hat doch der Malik da in Kapernaum, der hat irgendwas gegen mich. Okay, Priester, warte, ich gehe nochmal kurz zurück, da kommt eine Woche später, bis dahin ist das Fleisch schon verfault. Ja. Das kann es also nicht gewesen sein und für mich persönlich, ich habe so drüber gebrütet einige Tage und heute früh um 5 kam mir so der Gedanke, Mensch, könnte das nicht so sein, dass Gott einfach damit oder Jesus einfach damit ganz klar sagen möchte, hey, du kannst beten und Opfer bringen, ja, kannst in die Kollekte, in die Spende reinschmeißen, was du willst, du kannst Lieder singen über die Versöhnung, über die Vergebung, du kannst sagen, oh, danke Gott, dass du mir vergeben hast und dass du auch dem Malik da in Kapernaum vergeben hast und das, und dann kannst du singen und singen und singen und das wird es nicht verändern. Das wird keine Versöhnung herbeibringen. Jesus geht zu diesem Punkt, dass er sogar sagt, Gott sagt, stopp, Gottesdienstverbot. Ja? Kennen wir jetzt alle, so langsam wird das wieder aufgehoben. Gottesdienstverbot für dich ist jetzt nicht beten dran, für dich ist jetzt nicht singen dran, für dich ist gehen dran. Also wie passiert Versöhnung? Geh. Wow. Das kostet Überwindung. Das ist gar nicht so einfach. Ich weiß noch, als ich 20, 21 war, kam so frisch in das Königreich Jesu hinein, durch Vertrauen in den Namen Jesus, dass er für mich gestorben ist. Das war so eine starke Erfahrung für mich. Und dann war das so ein Mädchen, die heißt Debbie. Und sie hat mich immer ignoriert. Ich war in der Jüngerschaftsschule, habe da so die Bibel kennengelernt und die hat mich nie begrüßt frühmorgens, hat mich richtig gewurmt. Und ich merkte, sobald ich dann in der Gruppe, wenn wir dann so gesungen haben, merkte ich, ich konnte mich gar nicht so richtig öffnen für Gott. Da war immer diese kleine Stimme, die gesagt hat, ah, diese Debbie, so eine doofe Kuh, sage ich mal. Ja? So was ich auch immer damals gedacht habe, es war nicht so nett. Die möchte ich gar nicht sehen, die möchte ich gar nicht jetzt, ich möchte eigentlich, da war ich an dem Punkt, ich möchte gar nicht mehr in den Raum betreten, wenn die Person dabei ist. Und diese kleine Stimme, von der Jesus auch hier sagt, ja, wenn du dann plötzlich, das Wort plötzlich steht hier nicht, aber so spontan fällt dir ein, dass jemand etwas gegen dich hat. Ich dachte, die hat was gegen mich. Und ohne diese Stelle zu kennen, habe ich gespürt, ich muss mit ihr reden. Wisst ihr, was das für eine Überwindung für mich gekostet hat? Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oder vielleicht doch. Ich hatte wirklich Bluthochdruck, schwitzige Hände, ich habe gestottert, aber ich wusste, ich muss mit ihr reden. Ich habe mit ihr geredet, habe gesagt, hast du irgendwas gegen mich? Und alles hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Ja, ich habe gesagt, ach, das mit dem Begrüßen, das habe ich zu Hause in meiner Familie nie gelernt und ich finde dich total cool und so und meine Brust ist geschwellt und ich fühlte mich wieder wie einer, der Bäume ausreißen konnte. Und ich dachte, wie gut, dass ich mit Debbie gesprochen habe. Und das ging dann noch einige Male so in meinen jungen Jahren als Christ und später dann hat sich auch was eingeschlichen, so dieses Hauptsache viel singen, wenn ich einen Konflikt habe, habe ich jetzt gelernt als Christ, einfach nur lächeln und warten, bis es vorbei ist. Aber hier spricht Gott eine ganz andere Sprache. Es scheint so, dass Jesus die Einheit, die Wahrhaftigkeit, der ehrliche Umgang miteinander sehr, sehr wichtig ist. Viel wichtiger als der beste Lobpreis. Und wir haben heute wirklich sehr, sehr guten Lobpreis schon genossen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kenne Zeiten, wo mein Herz verhärtet ist, wo ich nur an mich denke, wo es mir egal ist, was andere für Probleme haben, wo ich denke, ja, wenn die ein Problem haben, dann ist es ihr Problem, müssen sie lösen. Ich kenne solche Zeiten, wo ich denke, es ist mein Recht, jetzt sauer zu sein, es ist mein Recht, jetzt hier wirklich diese Person blöd zu finden oder, ja, natürlich, wir haben gelernt, wir würden nie, ja, wie sagt Jesus hier, wenn du Idiot sagst, wenn du Dummkopf sagst, dann kommt das große Gericht. Das würden wir doch nicht sagen, wir sind alle gut erzogen. Naja, vielleicht mal in den Kommentaren, irgendwo im Internet, wo mich keiner kennt, kann es schon mal rausrutschen. Wir brauchen wieder eine gewisse Ehrfurcht vor der Gegenwart Gottes. Ein heiliges Erschaudern, dass Gott, der Allmächtige, unter uns ist. Und was haben wir gerade gesungen? Ich habe es nicht verdient, ich bin nicht würdig. Ja, das ist wirklich wahr. Dass er zu uns kommt und durch das Blut von Jesus diesen Vorhang zerrissen hat und der freie Zugang ist zum Gott, dem Schöpfer, dem Allmächtigen, das können wir manchmal als was ganz Normales so hinnehmen. Und da steckt der Teufel im Detail. Da steckt die Gefahr. Und deshalb ist Jesus so dahinterher, dass wir hier ganz eng in der Wahrhaftigkeit leben. Ich weiß nicht, ob ihr mal gehört habt, wie man Enten fängt. Also habe ich mal gehört, in irgendeinem Land, da fangen die Enten, indem man einfach immer wieder den Fluss runter so einen Kürbis, einen ausgehöhlten natürlich, der schwimmt, so schwimmen lässt an den Enten vorbei und irgendwann gewöhnen die sich, dass da ständig Kürbisse rumschwimmen und naja, irgendwann unter einem Kürbis ist halt dann mal ein guter Schwimmer versteckt, der dann eine Ente packt, die sich einfach daran gewöhnt hat, dass da ein Kürbis vorbeischwimmt. Das ist die Gewohnheitsfalle. Wie oft tappen wir in diese Gewohnheitsfalle? Aber Gottes Wort sagt, dass wir uns niemals daran gewöhnen sollen, dass er der Heilige in unserer Mitte ist. Und das Kreuz besteht aus zwei Balken. Es ist nicht nur meine Beziehung mit Gott. Und wie oft singen wir von mir und meiner und mich und sind so gewohnt, dass es um mich geht, um meine Beziehung mit Gott. Und Gott sagt, nein, es geht auch um die horizontale, deine Beziehung mit denen, die ich auch meine Geschwister, meine Kinder nenne. Ist das uns wirklich ein Anliegen? Etwas, was uns ehrfürchtig erschaudern lässt? Gott, es geht nicht nur um mich und dich. Die Frage hier nach dem nächsten W ist die Frage nach dem Wann. Und Jesus sagt hier, ich sage es mal in meinen Worten, sofort. Er benutzt wieder hier die Hyperbel oder die Übertreibung, ja. Lass das Opferfleisch da liegen. So wichtig ist es. Dass Menschen, die gemeinsam nach dem Namen Gottes genannt sind, dass sie in Einheit zusammen sind. Denn dort ist der Segen Gottes verheißen, Psalm 133. Da lagert sich die Gegenwart des Heiligen Geistes. Nicht organisierte Einheit, nicht strukturelle Einheit, sondern Einheit der Herzen. Und ich werbe heute Abend um unsere Herzen, weil es Gott tut. Dass unsere Herzen weich bleiben, dass unsere Herzen gehorsam bleiben. Es braucht Gehorsam, um zu gehen. Glaube ist eben mehr als ein Gefühl oder eine Proklamation. Es ist Gehorsam nach dem Wort Gottes. Und dann ist natürlich noch die Frage nach dem Wer oder Wen. Das kannst nur du beantworten. Sehr interessant, dass Jesus wirklich sagt, wenn dir einfällt, dass jemand anders etwas gegen dich hat, nicht dass du jetzt irgendwie gerade denkst, ah, diese Person, die hat mich beleidigt, die hat mich verletzt, die hat mich übersehen, die hat mich nicht gegrüßt. Ich denke, das gibt es häufig und viel zu sehr oft hält es uns auch davon ab, in der Freude zu leben. Aber hier geht es darum, dass jemand anders etwas gegen dich hat und du könntest eigentlich sagen, nicht mein Problem, not my business, umso mehr. Natürlich geht es hier um einen richtigen Konflikt, denn was passieren soll, das ist Versöhnung. Also irgendwo ist da schon was vorgefallen. Und in den Versen davor spricht Jesus über, ja, diese Worte hier, Dummkopf, Idiot, wow, die man eben nicht sagen soll und die man auch nicht denken soll. Ich habe mir auch so Gedanken darüber gemacht, warum Jesus hier so hart ist. Wer Idiot sagt, gehört ins Feuer der Hölle. Übrigens das Wort Idiot im Griechischen, Moros, ja, so etwas wie Gottesferner oder Dummkopf. Das benutzen die Amerikaner auch gerne in ihren Filmen. Du Moron, ja, dann steht da so ein Terminator mit seiner Maschine und dann, du Moron, und knallt ihn ab. Also da wenn man gerne amerikanische Filme auf Originalsprache, der hört es öfters, ja. Interessant ist, dass auch Jesus dieses Wort dann in Matthäus 23 auch benutzt, zu den Pharisäern, zu den Heuchlern und sagt, ihr Moron, ihr Dummköpfe, ihr wisst gar nicht, was ihr tut, wie ihr andere Menschen verführt, ihr Virenschleuderer, ihr, also wirklich, Jesus hat hier harte Sprache, weil er weiß, er kann manche Leute mit solchen harten Herzen nur noch mit so einer Sprache wachrütteln. Aber wenn wir selber uns in diese Position bringen, dass wir andere Menschen verurteilen, beurteilen, gehen wir völlig aus den Prinzipien des Reiches Gottes raus. Römer, ich habe es mir aufgeschrieben, Römer 16, Vers 17, 14, Vers 17, glaube ich, war es, schaut mal zu Hause nach. 14, Vers 17, da heißt es, das Reich Gottes, also Basilea TU, das Königreich Jesu, das besteht nicht aus Essen und Trinken, das besteht aus Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wow, das ist das Reich Gottes. Das ist das, wenn du reinkommst und mit Jesus lebst als deinen König, dann hast du das. Und ich kann dir eins sagen, wenn du nicht bereit bist, in dieser engen Herzensbeziehung mit deinen engsten Leuten zu leben und auch nicht nur Ängsten, ich spreche zu Christen, in deiner Gemeinde, sondern sagst, okay, ich habe meine Klicken, ich habe meine Clans, ich habe meinen Hauskreis, es reicht mir, dann hast du nicht Teil an dieser Freude im Heiligen Geist. Wow, harte Worte. Jesus hat es so krass ausgedrückt, dass er sogar sagt, du gehörst ins Feuer der Hölle. Das meint er, glaube ich, nicht so direkt, sondern das drückt aus, was für ein Unterschied das ist. Wenn du diese Freude und diesen Frieden im Heiligen Geist hast, das ist zu dem, wenn du es nicht hast, so als wenn du Höllenqualen hättest. Es ist so genial, mit Jesus zu leben. Ich möchte dich heute Abend ermutigen, dein Herz Jesus noch einmal hinzugeben. Zu sagen, Gott, guck in mein Herz rein. Bin ich irgendwo hart geworden? Habe ich irgendwo mich dran gewöhnt, an diesen Frieden, den du gibst? Habe ich ihn vielleicht sogar verloren? Und tu nur so, als wäre ich ein energetischer, glücklicher, geisterfüllter Christ, aber eigentlich ist das sehr viel Maskerade und sehr viel Show. Jesus möchte heute in dein Herz sprechen, in dein Herz gucken. Und wenn du heute umkehrst und sagst, Herr, ich brauche dich, gib mir ein weiches Herz, dann glaube ich, dann wirst du auch zu dieser besonderen Krisenzeit eines Tages sagen, wow, das war ein Segen für mich. Ablenkung war weg. Gott ist mir begegnet. Am Anfang von dieser Corona-Krise hatte ich komischerweise das Bedürfnis, einen alten Bekannten, also auch jemand, der aus einer anderen Gemeinde kommt, ihn zu kontaktieren. Wir hatten mal vor vielen Jahren zusammen einen Konflikt gehabt und den hatten wir so eiszeitmäßig dann ad acta gelegt, aber nicht wirklich geklärt. Und ich hatte das Bedürfnis, ihn nochmal anzuschreiben, zu sagen, hey, ich bete für euch, segne euch, wie geht's euch? Interessant, ja? Dass so eine Krise, so eine Pandemie etwas auslöst in deinem Herzen. Ich weiß nicht, vielleicht ging es dir auch so, dass du sagst, hey, bei so großen Ereignissen möchte ich nicht, dass irgendwas im Weg steht. Ob Jesus morgen kommt oder in 100 Jahren, wissen wir nicht, aber das wird ein großes Ereignis sein. In Anbetracht der Gegenwart Gottes und der Liebe und seines wunderbaren Königreiches bitte ich dich jetzt einfach mit mir zu beten, dass du sagst, Herr, heute Abend möchte ich, dass du etwas Neues im Herzen tun kannst. Lass uns gemeinsam beten und lass dir auch hier nochmal bewusst Namen schenken. Diese kleine Stimme vom Heiligen Geist, die dich erinnert an Menschen, vielleicht lange her, wo es gut wäre, wieder Kontakt aufzunehmen. Ich habe ein Bild, ich habe ein Bild von Gottesdiensten nach dieser Krisenzeit, wenn wir zusammenkommen, die anders sein werden. Wo wir nicht alle schön auf unserem Platz sitzen, warten, bis vorne Action, bis der Vorhang aufgeht und die Band spielt, sondern dass wir schon vom ersten Eintritt in das Gebäude einfach den Nächsten suchen und die Gemeinschaft suchen und einander ermutigen wollen. Lies doch mal zu Hause, es ist keine Zeit mehr jetzt dazu, aber zu Hause lest doch mal Epheser 4, 23 bis 32. Da steht so viel drin darüber, dass wir miteinander mitfühlend sein sollen. Mitfühlend. Dass der andere uns nicht egal ist. Und dass Gemeinde wirklich die Gemeinschaft ist, derer, die Jesus in ihrer Mitte haben und die anderen Menschen, die drumherum sind, die von außen reingucken, die sagen, das wollen wir auch, diese Qualität von Gemeinschaft. Dazu braucht es ein Wirken des Heiligen Geistes. Vielleicht kannst du zu Hause dich hinknien, aufstehen oder einfach die Hände falten, Hände hochheben, als ein Zeichen zu Gott, ich bin dabei, Herr, ja, seh mich, du siehst mich, Herr. Ich bitte um ein neues Pfingsten in meinem Leben, eine neue Ausgießung des Geistes. Und was dazu notwendig ist, das tue du, Herr. Bereite mein Herz vor. Dass Gewohnheiten, Selbstzentriertheit abfällt von mir. Dass ich meinen Wert, meine Wertigkeit nicht versuche zu erlangen durch irgendwelche tollen Leistungen, irgendwelche coolen Sachen, Auftritte auf Insta oder sonst was, sondern dass ich weiß, du gibst mir Wert, weil du Christus in mir bist. Ich weiß, mein alter Mensch, mein altes Leben, das taugt so nicht viel. Aber ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und deshalb weiß ich, dass ich nichts zu verlieren habe. Ja, Herr, wenn du sagst, geh und versöhn dich mit einer Person, dann gibst du mir die Kraft und ich habe nichts zu verlieren. Und wenn du jetzt spürst vom Heiligen Geist, dass auch in deinen Worten, dass deine Worte bisher messerscharf waren, dann sage ich dir mit der heutigen Tageslosung, das Schwert hat genug zugeschlagen und zerstört. Es ist genug jetzt. Dein Zynismus, deine Besserwisserei muss aufhören. Gott gibt dir die Kraft, ein Herz zu haben, das weich ist, das ihm ganz gehört. Ich segne dich jetzt gerade da, wo du bist. Am Neuanfang, dass diese Krise für dich zu einem geistlichen Durchbruch führt. In Jesu Namen. Amen.